freue mich jetzt mit euch in das inhaltliche Thema dieser Serie einzusteigen. Und ich beginne mit einem Vers aus dem Timotheusbrief, der vor einem Viertel oder halben Jahr, wo Gott zu mir gesprochen hat, Vierteljahr im Herbst war es, habe ich diese Serie aufs Herz bekommen. Ich finde das Design großartig, das wir dazu haben. Das ist, drückt genau das aus. Die Andrea ist immer so, ich finde, du bist so prophetisch immer in dem, wenn du das machst. Da ist immer der Heilige Geist drin. Das finde ich so krass. Und dieser Vers, den wir gleich lesen, der drückt meine Haltung, meine Motivation als, ich sage jetzt mal, euer Pastor aus. Da heißt es, Paulus schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und ich bin im Glauben treu geblieben. Und das ist mein Wunsch für dich. Dafür gebe ich alles, was ich habe und was ich bin, damit du in deinem Glaubensleben deine Kämpfe kämpfen kannst und am Ende siegreich stehst, damit du deinen Lauf vollenden kannst. Paulus schreibt es am Ende seines Lebens. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deinen Lauf mit Jesus zum Abschluss bringst und treu bleibst dein Leben lang in diesem Glauben. Deswegen die Serie Unerschütterlich. Weil ich glaube, wir spüren ja auch, dass die Welt erschüttert wird. Vor einigen Jahren durch einen globalen Virus-Pandemie. Inzwischen sind es Konflikte und Kriege, die auch in Deutschland plötzlich so nah kommen, wie wir es nicht gedacht hätten. Ich glaube, Kriege verändern sich auch. Sie sind nicht nur fern, weit weg, auch Kriege innerhalb einer Gesellschaft. Erschütterungen, Kämpfe, Aggression, Gewalt innerhalb eines Landes. Nicht nur mit zwei Fronten, sondern auch innerhalb einer Gesellschaft. All das wird zunehmen. Erschütterungen in Familien, in Beziehungen, auf dem Arbeitsplatz. Ich meine, gut, über Politik und Wirtschaft will ich jetzt gar nicht anfangen zu reden. Aber wir merken, die Welt wird erschüttert. Los Angeles, habt ihr sicherlich mitbekommen. Krass, was da abgeht. Es wird erschüttert. Und es kann Situationen geben, wo dein Lebenshaus runterbrennt. Einstürzt. Und Lebenshaus meine ich jetzt nicht nur wie in Los Angeles, sondern auch für unser geistliches, emotionales, beziehungsmäßiges, körperliches Lebenshaus, unsere Lebensgrundlage kann erschüttert werden. Jesus hat nicht gesagt, er wird uns vor all dem bewahren und unser Leben wird nur glücklich und freudig und voller Liebe und Frieden und Freude. Nein, er hat gesagt, hey, in dieser Welt, ja, da habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und seid getrost, weil ich werde wiederkommen und diese Welt heilen und in Ordnung bringen. Aber bis dahin haltet fest in Verfolgung, in Leid, in Not, haltet fest, bleibt unerschütterlich. Und das ist meine Motivation für die Gemeinde hier, für dich, warum ich hier jedes Mal stehe, damit du in deinem Glauben, deinen Lauf mit Jesus vollenden kannst. Und wir auch als Team geben unser Bestes, damit du dein Ziel erreichst mit Jesus und nicht scheiterst in deinem Glauben. Weil es kann auch anders kommen. Du kennst vielleicht die Geschichte in Matthäus 7. Jesus sagt, wer auf mich hört und danach handelt, der ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen und in Stürzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Nicht, weil es keinen Sturm gibt, sondern weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, der ist ein Dummkopf. Ganz schön hartes Wort von Jesus. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Schaut auch gut aus, funktioniert für eine Zeit. Man kann auch drin wohnen, solange es keinen Sturm gibt. Wenn der Regen, und da steht nicht falls, sondern wenn, das heißt, es wird kommen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Wir dürfen nicht naiv sein in unserer Erwartung für die Zukunft. Nicht falls es mal ein bisschen stürmisch wird, sondern wenn es soweit ist, dass es stürmisch wird und das Hochwasser kommt und die Stürme an dieses Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Wer von euch kennt solche Geschichten? Ich muss jetzt nicht die Hand heben, aber vielleicht fallen dir Menschen ein, die du lieb hast, die dir wichtig sind. Mir fallen ein paar ein. Und es bricht mir das Herz zu sehen, wie ihr ganzes Lebenshaus ineinander fällt. Es sind liebe Menschen, tolle Menschen. Aber es hat nicht gehalten. Und es schmerzt mich. Und vielleicht kennst du auch solche Geschichten. Oder vielleicht fühlst du dich selber so. Und wenn ich in dieser Predigt heute und in den nächsten Wochen ein paar Sachen sage, die vielleicht ein bisschen herausfordernd sind, dann nicht, um dich runterzumachen, sondern um uns wachzurütteln, weil ich möchte zutiefst, dass dein Fundament steht, dass du deinen Lauf vollendest. Und ein Next Step von mir in diesem Jahr ist, pastorale Leiterschaft hatte immer zwei Seiten. Die eine Seite ist die fürsorgliche, positive Seite. Und die liebe ich. Und da bin ich richtig gut drin. Ich liebe es, positiv, optimistisch zu sein, ermutigend, fördernd, fürsorglich. Die andere Seite ist konstruktiv kritisch. Und die mag ich nicht so, kann ich auch nicht so gut, liegt nicht in meinem Naturell, aber Jesus hat mich gechallenged, da zu wachsen. Und ich muss lernen, auch die konstruktiv-kritische Seite meiner Leiterschaft anzunehmen. Ich denke mir oft, es ist wie beim Arzt. Wenn du einen Arzt hast, der dir nur erzählt, was dich ermutigt und aufbaut und sagt, hey, das ist alles super und wunderbar, das hilft dir aber nicht, wenn du krank bist, wenn du eine Krebsdiagnose hast oder wenn dein Arm gebrochen ist, dann brauchst du eine Diagnose. Dann musst du auch einen Arzt haben, der dir mal sagt, hey, es hört sich jetzt vielleicht echt hart an, aber du bist krank. Und wenn du so weitermachst, wirst du sterben oder wirst du behindert sein oder wirst du das und das nicht mehr machen können. Und ich liebe es ja eigentlich, Arzt zu sein. Ich bin eigentlich so ein bisschen Mediziner-Denken, ich habe da mal studiert und so. Aber ich merke, das fällt mir brutal schwer. Es ist viel leichter, Leute fürsorglich zu begegnen, als kritisch zu begegnen. Sagen, hey, das ist nicht gesund, lass uns da hinschauen. Die Challenge für mich ist, dass wenn du beim Arzt bist, dann erwartest du genau das. Niemand würde zu einem Arzt gehen, der dich nur streichelt und sagt, dass alles gut ist mit dir. Beim Pastor ist es manchmal anders. Da komme ich mir manchmal so vor, keine Ahnung, ob ich das dem sagen darf, ob ich das überhaupt hören will oder dann verletzt die Gemeinde verlässt oder keine Ahnung was. Ne? Also es ist nicht so einfach. Aber ich merke, ich darf mich auch nicht mehr darauf ausruhen. Also was heißt ausruhen? Aber es ist ein Next Step für mich in diesem Jahr, dass ich das lerne, konstruktiv kritisch zu sein. Und ich hoffe, dass ihr das aushaltet. Und hören wollt überhaupt. Wenn ihr es nicht hören wollt, sagt, nein, nein, Dani, nein, ich will es nicht hören. Ich will es nicht hören. Sag mir nur, dass ich gut bin. Okay. Also, es ist mein Next Step in diesem Jahr. Heute geht es ums Thema Mündigkeit und Reife. Nicht Müdigkeit, sondern Mündigkeit. Wichtiger Buchstabe. Was bedeutet Mündigkeit im Glauben? Überleg dir das mal kurz. Wie würdest du es beschreiben? Mündigkeit im Glauben. Ich gebe dir kurz eine Minute Zeit, mit deinem Nachbarn zu reden oder dir selbst Gedanken zu machen. Wie würdest du denn das beschreiben oder definieren oder was bedeutet es denn für dich? Das ist eine Minute Zeit, wenn du möchtest, mit deinem Nachbarn dich auszutauschen, wenn du nicht möchtest, einfach alleine für dich zu reflektieren. Mich würde eigentlich brennend interessieren, was ihr alles so darüber sprecht. Haben wir jetzt nicht den Rahmen dazu, aber nehmt es gerne in eure Kleingruppenzeit mit in der Woche. Was bedeutet es? Ich möchte mal negativ anfangen, einfach um das zu lernen, so ein bisschen. Das heißt, der erste Punkt ist unreif und unmündig. Mega motivierend. Aber warum das ein Arzt macht, wenn er dir den Finger in die Wunde legt und es tut weh für einen Moment, ist, weil er will, dass das gesund werden kann. Wenn man einfach nur drüber deckt oder wegschaut, kann es nicht gesund werden. Und in unserem Leben überall sind Dinge, die nicht gesund sind. Sonst wären wir ja schon vollkommen, das sind wir aber nicht. Das heißt, wenn ich euch piekse, dann mit der Haltung, hey, schau da hin, ignoriere das nicht einfach, weil es darf, es will, es soll gesund werden. Was ist Unmündigkeit? Was ist Unreife? Woran erkennt man das? Ich glaube, ich habe einfach so ein paar Gedanken mir darüber gemacht. Das eine ist so Passivität, so passives Konsumchristentum. Ja, man besucht Veranstaltungen, lässt sich berieseln, schaut YouTube-Predigten an. Ich meine, YouTube ist ja wirklich ein Segen und ein Fluch. Ja, wenn jemand krank ist oder im Urlaub ist und jetzt hier online dabei schauen kann, ist mega super. Man ist wie so ein Schaufenster für die Welt, wo Menschen vorbeilaufen und mal so ein bisschen reingucken, was denn da so läuft. Aber wenn es eine Gewohnheit ist, ach, ich gehe nicht in den Gottesdienst, weil ich kann mir die Predigt online anschauen, ist es nicht gesund. Du wirst online, durch Online-Predigen alleine wirst du nicht in deinem Glauben reif und mündig. Das geht gar nicht. Du füllst deinen Kopf vielleicht mit ganz viel Johannes-Hartel-Theologie, die großartig ist, aber das bringt doch überhaupt nichts in deinem aktiven Glaubensleben. Von daher, YouTube ist ein Segen und ein Fluch. Ablenkung durch Angebote, die der Teufel uns macht, durch falsche Prioritäten in unserem Leben, dass wir unseren Lauf irgendwo hinrennen, aber nicht aufs Ziel. Eine falsche Gnadenlehre. Damit meine ich dieses Denken, ach cool, Christus hat ja alles für mich erledigt, ich muss ja gar nichts mehr machen, ich muss ja gar nichts. Ich muss ja nicht in den Gottesdienst gehen, ich muss nicht die Bibel lesen, ich muss nicht beten, ich bin so frei, ich muss gar nichts tun. Ist für einen Säuglingschristen, ja. Aber wir haben manchmal so viel Angst vor der Werksgerechtigkeit und sind da vielleicht auch verletzt und deswegen pendeln wir in das andere Extrem. Wenn du Christentum religiös und überfordernd und anstrengend und leistungsmäßig erlebt hast und dann plötzlich dich davon befreist, dann gehst du ins andere Extrem. Mach dich aber auch nicht mündig. Im Gegenteil, manchmal ist es wie so eine Falle, in die der Teufel dich hineinziehen möchte, weil dann weiß er, du bist ihm nicht gefährlich. Oder auch eine falsche Glaubenslehre, eine technische Proklamations-Wohlstandsglaubenslehre. Es gibt ja dieses Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge. Falls du das kennst, sehr empfehlenswert. Also wenn dein Glaube einseitig ist, wenn du Geist, Seele und Leib innerlich abspaltest von dir und sagst, ich bin ja im Geist wunderbar, reich, gesund, großartig, alles toll. Aber deine Seele und dein Körper ist total verkümmert. Ist auch nicht gesund. Schlechte Leiterschaft, eine Kultur der Abhängigkeit von einem Pastor oder von einem Leiter hält dich auch unmündig. Und wie gesagt, sowas wie Online-Predigten, ohne integriert zu sein in eine christliche Gemeinschaft, hält dich auch unmündig. Ja, was ist denn das Problem? Kannst du dir jetzt denken, ja, also, ich bin der Christ, ich bin der Getauft, ich komme in den Himmel. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass eben genau diese Art Glaubensleben auf Sand gebaut ist. Und ich glaube, früher oder später den Stürmen des Lebens und den Stürmen dieser Welt, dem Druck dieser Welt nicht standhalten wird. Als Kind fühlt man sich ja immer so, ich bin im Mittelpunkt des Universums. Ja, ich schreie und jemand kommt. Und jeder um mich herum ist nur dafür da, damit es mir gut geht, ich glücklich bin und jemand sich um mich kümmert. Meine Wünsche und Bedürfnisse stehen absolut im Mittelpunkt der ganzen Welt. Und es ist als Säugling voll okay, wenn du dich so fühlst. Sollte ja auch so sein, dass deine Eltern sich gut um dich kümmern. Aber wenn wir da eben stehen bleiben und merken, wow, in der Welt ist es ja nicht so. Die ganze Welt dreht sich nicht nur um mich und meine Wünsche und Bedürfnisse sind die oberste Priorität für alle Menschen um mich herum. Das ist ja gar nicht so. Dann hast du plötzlich ein Problem. Ein weiteres Drama ist, dass du leicht verführbar bist. Es gibt so viel Bullshit online, Predigten und Propheten und Sonstiges, die so viel Mist erzählen. Und du bist so leicht, wir sind so leicht verführbar, wenn wir unreif und unmündig sind. Im Epheser 4, Vers 14 heißt es, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Das wünsche ich niemanden von uns. Es gibt so viele beliebige Lehrmeinungen und prophetische sonst irgendetwas. Und als unmündige Kinder sind wir leicht verführbar. Oder du bleibst dein Leben lang passiv und schwach. Im Hebräer heißt es, der Autor des Hebräerbriefs, er schimpft hier die bisschen, er sagt, ihr seid nun schon so lange Christen und solltet doch eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt und ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Das meine ich mit dieser falschen Gnadentheologie. Ich muss ja nichts tun, ich muss ja gar nichts tun. Christus hat ja alles schon für mich gemacht. Na klar hat er in Bezug deiner Gerechtigkeit vor Gott alles gemacht. Du kannst nichts tun, um deiner Gerechtigkeit vor Gott etwas hinzuzufügen durch deine eigene Leistung. Richtig. Aber Reife und Mündigkeit entsteht nicht durchs Nichtstun. Wenn du nichts tust, bekehrt bist, getauft bist, stirbst, kommst du in den Himmel. Wahrscheinlich bist du safe im Himmel. Aber das ist nicht deine Berufung, dass du safe im Himmel bist. Unsere Berufung ist es, hier mit Christus diese Erde zu heilen. Gerechtigkeit, Frieden in diese Welt hineinzutragen. Das ist unser Auftrag. Und Mündigkeit und Reife entsteht nicht durch Nichtstun. Zugegeben, ein Säugling hat schon viele Vorteile. Du bist so knuffig und süß. Und du kannst lauter Scheiß machen und die lieben dich trotzdem. Du kannst so auf die Nerven gehen und schreien, wenn dir irgendwas nicht passt. Und denken, alles dreht sich nur um dich. Und deine Eltern, sie lieben dich trotzdem. Sie nerven sich vielleicht manchmal. Ja, sie sind müde und denken sich, Alter, nicht schon wieder, lass mich schlafen. Aber irgendwie lieben sie dich trotzdem, aus unerklärlichen Gründen. Gott hat es in unser Herz gelegt. Aber du, wenn du dein Leben lang in diesem Stadium bleibst, dann würdest du komplett was verpassen. Nämlich die Schönheit vom Erwachsensein, die Schönheit von Reife, die Schönheit, die Fähigkeit, selbst eine Familie zu gründen, selbst Vater oder Mutter zu werden. Paulus schreibt hier, oder der Autor vom Hebräerbrief, eigentlich schon andere lehren, das sollten wir. Das heißt, wir wachsen nur, wenn wir lernen, Dinge weiterzugeben. Wenn wir einfach nur auf uns schauen und konsumieren, werden wir uns nicht entwickeln. Anderen Menschen dienen. Das Dienen in der Gemeinde ist nicht nur, damit halt irgendjemand das macht, damit der Laden läuft, sondern das Dienen in der Gemeinde ist ein Reifeprozess für dich und gehört dazu in einer Familie, dass jeder Verantwortung übernimmt. So nur so funktioniert eine Familie. Der Säugling braucht noch keine Verantwortung, außer süß zu sein. Das heißt, wenn du im ICF keine Verantwortung übernehmen möchtest oder kannst, dann sei wenigstens süß, dass alle dich lieb haben sonst und nicht nur sich über dich nerven. Es heißt auch hier, verstehen, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Unmündige Kinder fragen, Mama, soll ich wirklich den Tisch abräumen? Willst du wirklich, dass ich den Müll raustrage? Wo steht denn das in der Bibel, dass ich jetzt den Müll raustragen muss? Ja, das ist kindlich. Es ist doch klar, dass in der Familie nicht die Mama alles macht oder der Papa alles macht, sondern dass du auch was machst. Da musst du gar nicht nachfragen, oh, ich muss jetzt erstmal fasten und beten, ob es richtig ist, in der Gemeinde hier mitzudienen. Ich weiß nicht, ob das der Wille Gottes für mein Leben ist. Das sind so Basics nach dem Wort Gottes oder zu geben. Du musst nicht Gott fragen, ob du geben sollst, sondern das ist das Richtige nach Gottes Wort, einfach zu handeln. Gott gibt uns ja Eigenverantwortung. Ich sage es immer, wie unsere ehemalige Kanzlerin Merkel gesagt hat, sie hat die Richtungskompetenz und in dem haben aber die Minister einen gewissen Spielraum. Und so verstehe ich es auch mit Gott. Gott, Jesus hat Richtungskompetenz über mir. Aber in dem Spielraum darf ich auch eigene Entscheidungen treffen, weil ich mündig bin, weil ich erwachsen bin, weil ich Verantwortung habe. Ich muss Rechenschaft ablegen von meinem Chef, aber ich darf eigene Entscheidungen treffen. Deswegen das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Mündigkeit heißt, dass ich verstehe, was das Richtige nach Gottes Wort ist. Oder auch aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben. Im Glauben lernen wir nicht durch Theorie. Wir lernen nicht durch Predigt hören. Wir lernen nicht durch am Sonntag im Gottesdienst sitzen. Sondern wir lernen durch Erfahrung. Wir werden mündig durch Erfahrung. Das heißt, wir machen Fehler. Wir probieren was aus, wir machen Fehler, wir scheitern, wir stehen wieder auf, wir gehen trotzdem weiter. Ich lerne durch Dienen, durch Geben, durch Weitergeben, durch Erfahrung. Und dann merke ich, boah krass, ich bin aufs Wasser gegangen, ein Glaubensschritt mit Jesus und der Boden ist nachgewachsen. Gott ist treu, ich habe die Treue Gottes erlebt. Die Treue Gottes erlebst du nur, wenn du es erleben musst, weil du sonst am Arsch bist. Wenn du so abhängig bist von Gott, erlebst du erst, dass er treu ist. Wodurch entsteht Mündigkeit? Wodurch werden wir stark? Jetzt kommen wir zum Positiven. Dürfen wir alle wieder kurz durchatmen. Okay. Wir im ICF haben ja Mikro- und Makroperspektive, unsere Vision. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und Glaube bedeutet, dass du in deinem Glauben stark werden kannst. Das ist, was Timotheus schreibt an seinen Menti, Paulus an seinen Menti Timotheus. Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus geschenkt hat. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig sind und fähig sind, andere zu lehren. Also was du gehört hast, sollst du weitergeben. Ganz einfach. Nur hören, ohne weitergeben, bringt dir auf Dauer nichts, ist wie Haus auf Sand gebaut. Nur hören, aber nicht tun. Hören und weitergeben ist das, was dich reifen lässt. Und es ist ein Kreislauf, der entsteht, der nie aufhört, etwas zu entdecken, die Liebe Gottes zu entdecken, den Glauben zu entdecken, den Heiligen Geist zu entdecken, Hoffnung zu entdecken, zu vertiefen durch Erfahrung, durch Begegnung mit Jesus und weiterzugeben, weiterzugeben, weiterzugeben. Andere Menschen ermutigen, ihnen dienen, ihnen geben, für sie da sein, prophetisch für sie hören, für sie beten. Wir hatten so eine starke Worship-Zeit am Freitagabend hier. Ganz simpel, einfach zwei Gitarren und Manuel am Cajon. Und es war so powerful, alle, die da waren, es war so stark, einfach der Moment der Gegenwart Gottes, wo wir alle in Sprachen gebetet haben, wo einfach füreinander für Heilung gebetet haben und. Es war so powerful. Weitergeben. Auch wenn du denkst, ich habe doch nichts. Doch, du hast was. Hast du einen Mund? Kannst du reden? Kannst du jemanden ermutigen? So einfach. Hast du Hände? Kannst du beten? Leg jemand die Hände auf und sag, hey, ich segne dich. Einfach das, was du hast, kannst du weitergeben. Und durch diesen Kreislauf, entdecken, vertiefen, weitergeben, werden wir immer mehr von Gott entdecken, werden wir immer mehr vertieft und verwurzelt in der Liebe Gottes und können wir immer mehr den Menschen um uns herum und der Welt um uns herum weitergeben. Wie großartig ist es? Johannes beschreibt diesen Prozess der Mündigkeit folgendermaßen. Er vergleicht es mit Kind, junger Mann, Vater in unserem Leben mit Jesus. Johannesbrief, Kapitel 2. Ich schreibe euch, meine Kinder, das waren ja nicht seine leiblichen Kinder, sondern seine geistlichen Gemeindekinder. Ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind. Ich schreibe euch, Vätern, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch, junge Männer, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Lasst es mich noch mal einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid, das Wort Gottes in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Ich finde es so cool, in der Teenagerzeit kann man sich ja mal verlieben, ne? Und da hat man so einen Schwarm und dann oh, Liebhaber und Romantiker. Und ich hab meine Jungs gesagt, Herr Jungs, voll okay, wenn ihr die Traumfrau eures Lebens findet, großartig, aber werdet erstmal Krieger, bevor ihr Romantiker werdet. Und sie sagen, geil, stimmt. Erstmal lernen zu beschützen und für etwas einzustehen und ein Rückgrat zu haben und stark zu werden, bevor du dann eine Familie gründest und zum Romantiker wirst. Deswegen werdet erstmal Krieger, bevor ihr Romantiker werdet. Also Johannes zeigt uns auf, hey, da gibt es einen Weg. Verschiedene Reifestadien, die voll in Ordnung sind. Die Kinder, die erstmal lernen, boah, mir ist vergeben. Ich bin gerecht durch Jesus. Ich habe Gnade, ich muss nichts leisten vor Gott für die Gerechtigkeit. Ich darf einfach sein. Ich darf Mist machen, ich darf schreien, ich darf mich unmöglich aufführen und ich bin trotzdem geliebt. Es ist häufig das, was manchmal auch an einem Pastor getestet wird. Ich führe mich unmöglich auf und liebt er mich jetzt trotzdem noch? Aber anderes Thema. Also es ist okay, es ist voll okay. Auch ich fühle mich noch nicht verantwortlich. Ich habe noch keinen Bock, den Tisch abzuwischen oder irgendwas zu machen. Warum? Kann doch die Mama machen, ja, oder Papa. Ist okay für das Alter. Erstmal ankommen, sein vor Tun, ist ganz wichtig. Nicht gleich ins Tun und Machen und für Gott und so, sondern erstmal gewurzelt werden. Aber dein Leben lang ist es auch nicht gesund. Sondern dann kommt diese junge Mann-Phase. Für die Frauen ist es alles identisch. Also ich müsste hier dauernd gendern und sowas. Ne? Also Mann, Frau, alles gleich. Nicht alles gleich, aber spricht uns genauso an. Und dann kommt dieses Challengen im Leben, dieses Starkwerden, dieses, wow, da gibt es Kämpfe, Herausforderungen, da gibt es Ängste, Zweifel, wer bin ich, was kann ich? Und dann lernst du das und so weiter. Und die Väter haben auch ihre Position. Was brauchen Kinder, um zu gesunden und starken Persönlichkeiten heranzuwachsen? Ich meine, das ist eine eigene Predigt, ich kann da gar nicht alles drauf eingehen, aber ich habe mir das ein paar Gedanken gemacht, die ich dir teilen möchte. Wenn du Eltern bist, hoffe ich, dass sie dich inspirieren. Sie sind nicht ausschließlich und auch nicht absolut, aber es sind einfach meine Beobachtungen und meine Gedanken. Und ausschließend tue ich jetzt das Ganze zu Hause, Dach über dem Kopf und die Liebe der Eltern, Papa und Mama und sowas, das ist mal vorausgesetzt. Ich glaube, was Kinder brauchen, um zu gesunden und starken Persönlichkeiten zu werden, ist erstens authentische Vorbilder im Glauben. Also Persönlichkeiten, nicht, also die mit Gott unterwegs sind, meine ich. Ne? Authentische Vorbilder im Glauben. Sie brauchen jeden Tag ein Glas Wasser für die Seele, und gesunde Nahrung für Leib, Seele und Geist. Was ist ein Glas Wasser für die Seele? Ich habe euch vor einigen, schon ewig her, dass ich darüber gesprochen habe. Das ist eine zärtliche Berührung und Umarmung und ein liebevoller Zuspruch jeden Tag. In der Früh ist dein Körper dehydriert. Du trinkst erstmal ein Glas Wasser, um deinem Körper wieder das Wasser zu geben, was er braucht. Unsere Seele ist genauso dehydriert und die Seele unserer Kinder genauso. Deswegen jeden Morgen umarme ich meine Kinder, sag, dass ich sie lieb habe, gebe ihnen Berührung, gebe ihnen Nähe und schick sie dann in den Tag raus. Ein Glas Wasser, merkt ihr das? Ein Glas Wasser für die Seele, kann man sich gut merken. Das brauchen unsere Kinder, jeden Tag. Und sie brauchen natürlich auch insgesamt gute Nahrung für den Leib, ist ja klar, aber auch für die Seele, aber auch für das Herz. Dann brauchen sie eine größere Vision als das eigene Glück und Wohlbefinden. Als Säugling, okay, alles dreht sich um dich. Aber wenn du erwachsen wirst, brauchst du eine größere Vision. als dein eigenes Glück und Wohlbefinden. Es geht um mehr als das. Sie brauchen Freundschaften und ein aktives Gemeindeleben. Das Beste, was du deinen Kindern geben kannst, ist selbst aktiv in der Gemeinde zu sein. Weil wir sehen es an unseren Kindern, wie connected, wie verbunden die sind, hier mit den Freundschaften, mit denen sie zum Teil geboren wurden und aufgewachsen sind. Crazy. Sie brauchen diese Freundschaften, sonst stehen sie alleine in der Welt und haben wenig Chance, dort stark zu sein, wenn sie nicht integriert sind in Freundschaften und ein aktives Gemeindeleben. Sie brauchen Verantwortung und Herausforderung. Ja, alle Helikoptereltern und Rasenmähereltern und wie es alles heißt. Nein, du musst sie mal scheitern lassen. Ja, die müssen mal Fehler machen, die müssen auch mal unter Druck stehen. Das gehört dazu, dass du Rückgrat bekommst. Nicht überfordern und dabei zerbrechen, klar. Aber herausfordern und fördern, ihre Stärken und Schwächen entdecken und dementsprechend Gas geben. Sie brauchen liebevolle Grenzen, konsequent umgesetzt. Lasst euch nicht, das wollte ich sagen, aber ich habe mich nicht getraut. Sie brauchen liebevolle Grenzen, konsequent umgesetzt. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, sorry. Sie brauchen Lob und Kritik im richtigen Maß, in der richtigen Art, zum richtigen Zeitpunkt. Konstruktives Konfliktverhalten, Glaubwürdigkeit und Integrität. Das müssen Sie mitbekommen. Ich glaube, es ist eine sehr gute Liste. Ich hoffe, sie inspiriert dich. Sie ist nicht abschließend, nicht vollkommen, aber ich finde sie richtig gut. Was heißt das jetzt für dein Glaubensleben? Du brauchst eine Familie, Verbundenheit, Zugehörigkeit, Vorbilder in deinem Glauben, die nicht perfekt sind. Auch deine Eltern sind nicht perfekt, aber sie dürfen authentisch sein. Wie oft haben wir uns bei unseren Kindern entschuldigt, weil ich meine, hey, sorry, Leon, das war jetzt echt nicht okay von uns. Ich habe echt scheiße reagiert, tut mir leid. Wie oft haben wir uns entschuldigt als Eltern, das ist voll okay. Sie erwarten nicht, dass du perfekt bist, aber dass du ehrlich bist mit ihnen. Genauso im Glauben. Du brauchst Leiter, die ehrlich sind, die nicht perfekt sind, aber die ehrlich sind mit dir und authentisch sind. Du brauchst ein Glas Wasser für deine Seele und gute Nahrung für deinen Geist. Dieser Sonntag hier ist ein Glas Wasser für deine Seele. Du brauchst die Berührung Gottes jede Woche. Gut, du brauchst jeden Tag, aber manche kriegen das noch nicht so hin. Zumindest einmal in der Woche kommst du hierher und du wirst einfach geliebt von Gott. Du tauchst ein in seine Bestätigung, seinen Zuspruch, manchmal auch seine Ermahnung, was ich ja noch lerne. Aber du brauchst es, es tut so gut, zusammenzukommen. Der Sonntag hier ist ein Glas Wasser für deine Seele und für deinen Geist. Gute Nahrung. Ich hoffe, dass meine Predigten dich stärken und inspirieren. Du brauchst eine größere Vision, die größer ist als dein eigenes Glück und Wohlbefinden. Eine Makroperspektive für diese Stadt, für das, was Gott hier machen möchte, für deinen Arbeitsplatz, weil es geht nicht nur um dich. Du brauchst Freundschaften hier in der Gemeinde und du brauchst ein aktives Gemeindeleben. Mehr als nur, ich komme am Sonntag und setze mich in den Gottesdienst rein. Du brauchst Kleingruppen, du brauchst einen Dienst, wo du gibst, wo du weitergibst, wo du dich entwickelst, wo du dich reibst, wo du Konflikte hast, wo du mal aufstehst, wenn du keinen Bock hast, wo du dich mal, ich habe mein Wort gegeben, ich brech's nicht einfach, weil ich keinen Bock habe, sondern ich habe mein Wort gegeben und ich möchte glaubwürdig sein, ich möchte integer sein, deswegen stehe ich zu meinem Wort und komme und sage und mache, was ich zugesagt habe, auch wenn ich jetzt gerade überhaupt gar keine Lust drauf habe. Diese Sachen lernst du, das sind Charakterschulen, die lernst du in der Gemeinde, im Dienst in der Gemeinde. Du brauchst Verantwortung und Herausforderung, du brauchst liebevolle Grenzen und auch Lob und Kritik. Ich möchte zum Ende kommen. Wie geht es? Ich liebe diesen Psalm, wo es heißt, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt. Ich habe euch das gehighlightet. Im Haus des Herrn gepflanzt. Und die blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen, werden grün und lebendig bleiben. Nimm das als ein Bild für dich, dass du so eine starke Zeder wirst. Aber dafür ist es wichtig, dass du gepflanzt bist im Haus des Herrn. Und das heißt nicht Online-Predigten anschauen, Das heißt, Teil einer Gemeinde zu sein. Wie sieht es aus? Ganz kurz, im ICF haben wir eine Kultur der Mündigkeit und Reife. Sie ist nicht perfekt. Wir arbeiten noch an vielen Punkten, aber das ist unsere Perspektive, was es heißt, gepflanzt zu sein im ICF Nürnberg. Das erste ist dein Lifestyle. Wir haben immer früher gesagt, Church is a Lifestyle. Das ist nicht nur eine Veranstaltung, die du besuchst. Ein Lifestyle, wo du Input hast, aber auch Output lebst. Wo du dich im Großen triffst, in einer Celebration, aber auch im Kleinen, in einer Kleingruppe. Nur in der Kleingruppe, ohne die Celebration, weil es bequemer ist, wird auf Dauer ist nicht gesund für deinen Glauben. Du wirst nicht wachsen, einfach nur in deinem Küchle, in deiner Suppe, in der Kleingruppe. Nur weil dir fehlt das größere apostolische Division nach draußen. Die Gemeinschaft, die Kraft einer großen Gemeinschaft. Nur Kleingruppe und dreimal im Jahr in Gottesdienst kommen, ist nicht balanciert. Nur im Gottesdienst sein, aber keine vertraute Gruppe haben, wo du redest über deine persönlichen Themen und betest und die dich kennen, ist auch nicht gesund. Nur Input ohne Output ist nicht gesund. Nur Output, geben, 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 machen, machen, tun, ist auch nicht gesund. Deswegen lebe einen gesunden Lifestyle in der Church. Hey, sorry, die Zeit ist ja unglaublich. Es ist 11:15. Ich habe lange nicht mehr gepredigt. Nee, wirklich, ohne Spaß. Next Step. Geh immer wieder nächste Steps in der Nachfolge mit Jesus. Equip, lass dich zurüsten. Lass dich befähigen und zurüsten und Leadership im ICF übernimmt Verantwortung und lerne zu führen. Nicht nur in der Gemeinde zu führen, sondern du bist ja auch berufen, in der Welt zu führen. Heißt nicht, dass du eine Position der Führungskraft sein wirst. Kann sein, muss aber nicht, sondern Führung heißt Einfluss nehmen. Und da, wo du bist, bist du berufen, für das Reich Gottes Einfluss zu nehmen. Deswegen übernimm Verantwortung und lerne zu führen. Und die Gemeinde ist der beste Rahmen, um Leadership zu lernen. Ich schließe nochmal mit dem Satz, mit dem Vers, den Paulus schreibt an seinen Mentee Timotheus. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und ich bin im Glauben treu geblieben. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du uns berufen hast, dass du uns an die Hand nimmst, dass wir wachsen und reifen dürfen. Überführe uns, Heiliger Geist, wo wir einfach hören und passiv bleiben. Unmündig, unreif. Fordere du uns heraus, nächste Schritte zu gehen, zu wachsen im Glauben, einen gesunden Lebensstil in der Gemeinde zu entwickeln, nächste Steps mit dir zu gehen, sich zurüsten zu lassen und Leiterschaft zu übernehmen. Ich bitte dich, zeig in diesem Jahr jedem Einzelnen, was sein nächster Schritt ist. Hilf jedem Einzelnen, seine Prioritäten und seinen Lebensrhythmus, seinen Wochenrhythmus zu ordnen und die richtigen Prioritäten zu setzen. Hilf uns, Verantwortung zu übernehmen und in der Welt Einfluss zu gewinnen für dich, für deinen Frieden, für deine Gerechtigkeit, für dein Heil. Und damit segne ich dich in diesem Jahr, dass du in diesem Jahr in deinem Glauben wachsen und reifen darfst. Es ist auch kein Stress, wenn du noch nicht junger Mann bist, noch nicht Vater bist im Glauben. Es ist okay, da wo du bist. Aber lass dich führen von Jesus. Lass dich rufen in die Nachfolge zu Jesus. Du bist nicht berufen, Christ zu sein, sondern Jesus nachzufolgen. Und es ist manchmal ein Unterschied. Und ich segne dich für dieses Jahr in deiner persönlichen Nachfolge mit Jesus. Und ich segne dich, dass du dein Lebenshaus mehr und mehr gründest auf Jesus Christus, auf dem Wort Gottes, auf ihm, dass du hörst und auch tust, dass du stark wirst in deinem Glauben.